Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Biology to Go, dem Podcast des Fachbereichs Biologie. Mein Name ist Steffen Hartsch, ich arbeite am Zoologischen Institut der Universität Greifswald und ich habe heute zu Gast Herrn Dr. Michael Schöner, den Leiter der Graduiertenakademie der Universität Greifswald. Michael, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Steffen. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, Michael, danke für deine Zeit. Es freut mich sehr. Wir wollen in diesem Podcast ja Berufswege gewissermaßen beleuchten. Wir wollen zeigen, nicht nur, was Biologen in welchen Feldern sie arbeiten, aber auch, wie sie dahin gekommen sind auf ihrem Karriereweg. Und deswegen, Michael, wollen wir auch mit dir gewissermaßen in der etwas längeren, späteren oder früheren Vergangenheit, also in der Vergangenheit kurz anfangen und wollen ganz kurz dein Studium besprechen. Du hast in Würzburg studiert und zwar, wenn ich das richtig recherchiert habe, auf Lehramt zunächst. Welche Fächer hast du da studiert?
Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, dass ich nie ein sehr, sehr zielstrebiger Mensch war. Ich habe für vieles interessiert und dann irgendwie auch vieles gemacht, war da aber schon mit Engagement dabei. Studiert habe ich Germanistik, Geschichte, Biologie und Philosophie. Und zwar sowohl auf Lehramt als auch, also Deutschlandgeschichte war auch auf Magister.
Ja, das ist ja eine sehr große Bandbreite. Das ist heute in den modularisierten Studiengängen wahrscheinlich nicht mehr so ohne weiteres möglich. Du hast da sicherlich sehr von profitiert, dass es so eine breite Thematik war, nicht, die du studieren durftest, sagen wir mal so.
Ja, insgesamt, also zumindest, wenn man sich jetzt anschaut, wo ich jetzt heute stehe, da hilft mir das definitiv. Ich glaube so teilweise, gerade in der Promotion, war es teilweise auch ein bisschen hinderlich, wenn ich mich auf Stipendien beworben habe und dann erschien das denen häufig auch als zu wenig zielgerichtet, was ich getan habe. Also da ist mir das teilweise auf die Füße gefallen, dass ich so viele unterschiedliche Sachen studiert habe.
Gut, aber für deinen jetzigen Job zeichnet sich das aus. Da kommen wir dann am Ende des Podcasts noch drauf zu sprechen. Deine Zeit des Studiums liegt jetzt schon ein klein bisschen zurück, so darf ich sagen. Hast du trotzdem vielleicht ein, zwei Erinnerungen an Dinge, die dir sehr positiv in Würzburg im Gedächtnis geblieben sind oder Dinge, die du als sehr negativ oder belastend fandst?
Ja, also was mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, sind vor allem zwei Sachen. Ich war zum einen in einem germanistischen Oberseminar, was irgendwie nicht wirklich viel mit Germanistik zu tun hatte, sondern da ging es irgendwie um Ideengeschichte und irgendwie um Gott und die Welt, aber ganz, ganz breite Themen. Und eines dieser Themen war auch in einem Semester das Thema philosophische Anthropologie. Und ich hatte immer schon ein großes Interesse auch für Biologie, aber das hat mich dem Ganzen irgendwie dann nochmal ein gutes Stück näher gebracht und mich dann auch dazu bewogen, dass ich dann tatsächlich Biologie studiere mit, einfach um mich sozusagen neben dieser geisteswissenschaftlich-ideengeschichtlichen Annäherung an das Wesen Mensch, mich auch dem Ganzen biologisch annähern wollte. Also dieses Oberseminar ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben und dann im Biologiestudium war ich auch ein begeisterter Student bei Professor Linsenmeier, der in Würzburg unterrichtet hat, ein sehr bekannter Tropenbiologe. Und auch die Vorlesungen und Seminare, die ich bei ihm besucht habe, sind mir extrem positiv in Erinnerung geblieben und haben mich auch sehr beeinflusst.
Der Name Linsenmeier ist sogar mir ein Begriff. Er hat meines Wissens über Wüstenasseln in Tunesien viel gearbeitet und da auch über individuelle Erkennung und solche Dinge. Ja. Da ging es, glaube ich, um irgendwelche Kohlenstoffsignaturen auf der Oberfläche, die dann also eine Individualerkennung der Tiere unter sich ermöglichte. Ja. Sowas in die Richtung. Ja, ich glaube, Würzburg ist ja ein sehr renommierter Universitätsstandort mit langer Geschichte auch. Kann mir vorstellen, dass das ein gutes Studium war da.
Absolut, ja. Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Du hattest auch gerade so ein bisschen nach den negativen Aspekten gefragt.
Ja, gibt es da was?
Also eine Sache, die mir in den unterschiedlichen Studien aufgefallen ist damals, war, dass ich in der Germanistik und der Geschichte, da hatte ich viele Professoren und Professorinnen, die selbst auf Lehramt studiert hatten und da war das Lehramt nie ein Thema, sondern ist eher positiv gesehen worden. Und das war in der Biologie ganz anders, da ist diese Lehramtsstudierenden, wie ich einer war, die sind da eher so ein Stück weit belächelt worden. Mhm. Das war manchmal ein bisschen schwer, weil das Staatsexamen sicherlich dem Diplomen nichts nachgestanden hat. Und wir auch letztlich das gleiche Studium absolvieren mussten.
Also die Kolleginnen dort in der Biologie haben gewissermaßen nur den Diplomstudiengang als Richtig. Die einzig wahre Lehre angesehen.
Richtig, und das war auch unter den KommilitonInnen so.
Ah, okay. Also hast du da ein klein bisschen gelitten, gewissermaßen.
So ein kleines bisschen.
Ja, gut.
Ich bin durchgekommen, wie man sieht.
Du bist durchgekommen. Du bist dann 2011 nach Greifswald gekommen.
Ja.
Und auf deine wissenschaftlichen Arbeiten, die sich dann angeschlossen haben, kommen wir gleich noch zu sprechen. Mhm. Was war der Anlass, dass du Greifswald gewählt hast?
Naja, es hat an sich damit begonnen, dass ich eben in diesem tropenbiologischen Seminar bei Linsenmeier war und damit verbunden eben auch ein tropenbiologisches Praktikum war. Und naja, die Geschichte ist eigentlich eine ganz lustige, vielleicht kann ich die mal kurz
erzählen. Na bitte, ja.
Diese tropenbiologischen Praktika, die waren total überlaufen. Es gab da irgendwie so eine Pinnwand und da ist die Brigitte Fiala jeden Tag hingegangen und hat neue Praktika ausgehängt, wenn welche verfügbar waren. Und da war dann schon eine ganze Schar an Leuten außen rum gestanden und hat sich sofort diese Zettel runtergerissen, um sich da auf ein Praktikum zu bewerben. Und an diesem einen Tag war da irgendwie niemand gestanden und die Brigitte kam hin, hat diesen Zettel hingehängt und ich habe das gelesen und da ging es irgendwie um Kammpflanzen und Fledermäuse in Brunei. Und dann haben meine Frau und ich uns darauf beworben und haben das auch bekommen. Und wir hatten zum damaligen Zeitpunkt schon bei Gerald Kehrt mit Fledermäusen gearbeitet.
Ja,
genau, und so kamen wir zum einen zu diesem Thema und haben dieses Praktikum absolviert, haben da einen neuen Mutualismus entdeckt, da werde ich dann später sicherlich noch etwas detaillierter drauf eingehen. Und unser dortiger Betreuer Ulmar Grafe hat uns dann angeboten, eine Doktorarbeit zu machen, hat uns aber geraten, dass wir uns einen deutschen Betreuer suchen. Und da wir mit dem Gerald ja schon in Kontakt waren, haben wir ihn gefragt, ob er uns betreuen möchte. Gerald hat genau zu diesem Zeitpunkt dann damals den Ruf nach Greifswald bekommen und so sind wir mit ihm gegangen und nach Greifswald.
So passte das dann sehr gut und oftmals sind es ja solche Zufälle, die unsere Karrieren in der Biologie dann maßgeblich beeinflussen.
Ja.
Und sowas kann man natürlich auch nicht steuern. Du hast deine Frau, die Caroline, jetzt schon angesprochen. Ihr seid ein Dual-Career-Couple, wenn ich das so sagen möchte. Und habt auch viel eben in ähnlichen Themen gearbeitet.
Ja.
Und du hast jetzt gerade schon die Fledermäuse und die Kannenpflanzen angesprochen. Da sind wir natürlich sehr gespannt. Du bist in der Zeit hier in Greifswald ja sehr viel rumgekommen, viel Feldarbeit gemacht. Brunei hast du eben schon gerade genannt. Costa Rica habe ich gelesen, Malaysia, Panama, glaube ich, das hört sich wahnsinnig attraktiv an. Aber vielleicht kannst du uns erstmal kurz sagen, bei den Kannenpflanzen und den Fledermäusen, wo genau, worum geht es da?
Mhm. Ja, der Ulmar Grafe, der uns damals in Brunei betreut hat, ist selbst forscht an Fröschen und war immer wieder in den Sumpfwäldern in Brunei und hat dann zufällig in Kannenpflanzen entdeckt, dass da immer wieder Fledermäuse drin sind. Hat dann ein bisschen recherchiert, hat das auch in der Literatur gefunden. Es scheint irgendwie immer ein, zwei verschiedene Kannenpflanzenarten zu sein, aber immer die gleiche Fledermausart. Aber was genau dahinter steckt, das wusste niemand. Und da hat er sich gedacht, also irgendeinen Grund muss das haben, warum die Fledermäuse da drinnen stecken. Und auch diese Kannenpflanzen, die sind normalerweise bis zum Rand mit Verdauungsflüssigkeit gefüllt, weil die so wenig Nährstoffe aus dem Boden bekommen, dass die auf Input von Arthropoden angewiesen sind. Aber eben diese eine.
Also die verdauen Insekten.
Die verdauen Insekten und bekommen dann daraus vor allem ihren Stickstoffgehalt ausgeglichen.
Ja.
Weil es eben sehr stickstoffarme Böden sind dort. Genau, und jetzt eben diese eine Kannenpflanzenart, bei der war schon irgendwie auch anderen Botanikern aufgefallen, dass die so wenig Verdauungsflüssigkeit drin hat. Die entwickelt ganz wenig Geruchsstoffe. Andere Kannenpflanzen, die riechen, wie wenn man irgendwie in eine Gärtnerei geht, also total blumig und süß, um da eben die Insekten anzuziehen, diese Kannenpflanzenart nicht. Und die hat tatsächlich auch 7-mal weniger Insekten, zieht die an, als die nächste verwandte Art dazu.
Ah ja.
Und deswegen sind wir dann nach Brunei gegangen und haben uns dieses Phänomen genauer angeschaut, haben diese Fledermäuse dann nach ein paar Tagen, der Ulmer hat gemeint, ja, also da geht ihr hin, schaut in die erste Kannenpflanze und dann findet ihr da gleich eine Fledermaus.
Mhm.
Tatsächlich hat es dann 5 Tage, glaube ich, gedauert, bis wir die erste Fledermaus hatten, haben schon gedacht, das wird nichts mehr. Aber dann haben wir diese Fledermäuse tatsächlich sehr regelmäßig da drin gefunden, Telemetriestudien gemacht, um zu sehen, ob diese Fledermäuse immer in den Kannenpflanzen schlafen oder ob die auch andere Quartiere wählen. Und
Telemetrie, also ihr habt besendert.
Wir haben die besendert, die haben so eine kleine Antenne hinten auf den Rücken bekommen, die ein Signal aussendet. Mit einer Batterie sind die betrieben in der ganz kleinen. Und dann hat man ein Empfangsgerät und kann dann darüber mit einer Antenne eben auch wieder feststellen, wo dieses Tier sich befindet. Und so haben wir herausgefunden, dass die tatsächlich in dem gesamten Beobachtungszeitraum nur in den Kannenpflanzen waren. Und die Fledermäuse, die sind ja nachtaktiv und schlafen dann eben tagsüber in diesen Kannenpflanzen. Und wenn die da tagsüber drin schlafen, dann urinieren und koten die auch in die Kannen rein. Und da hat sich dann die Idee entwickelt, dass die Kannenpflanzen möglicherweise aus diesem Kot profitieren könnten. Fledermäuse essen ja auch vorwiegend Insekten oder insgesamt Arthropoden. Und sozusagen, was die Tiere tun, was wir dann für eine Hypothese hatten, die sich dann eben auch mehr oder weniger bestätigt hat, ist, dass die Fledermäuse sozusagen so eine Art Dienstleistung für die Kannenpflanzen erbringen, indem die eben rumfliegende Insekten fressen und dann den verdauten Kot sozusagen schon als vorverdaute Nahrung für die Kannenpflanzen dann in den Kannen hinterlassen. Und die Kannenpflanzen gewinnen teilweise bis zu 90% von ihrem Stickstoff aus.
Ah, tatsächlich? Diesem Kot. Okay. Das ist eine ganz interessante Interaktion da, sehr spannend. Sag mal, wie muss ich mir in Brunei so die Feldarbeit vorstellen? Also ihr seid ja wahrscheinlich jetzt nicht von einer Ferienapartmentsiedlung mit warmen Duschen und Internet jeden Tag mit eurem klimatisierten Four-Wheel-Drive da in den Zeit gefahren, sondern ich stelle mir vor, dass es physisch wahrscheinlich auch doch recht anstrengend ist, die Arbeit im tropischen Dschungel dort.
Ja, das war physisch tatsächlich sehr anstrengend. Ja, wir haben ein kleines Häuschen gemietet in einem kleinen Dorf, in dem lauter Bruneier gelebt haben. Wir mussten dann auch erstmal Malaysisch ein bisschen lernen, um uns überhaupt mit denen unterhalten zu können. In der Hauptstadt ist es kein Problem, da spricht jeder Englisch, aber wenn du dann raus auf die Dörfer kommst, dann spricht da niemand mehr Englisch. Mhm. Hatten auch so einen uralten Jeep, der eben tatsächlich nicht klimatisiert war, wie du schon sagst. Der aber trotzdem ja einen so sehr hohen Kultstatus für uns dann im Laufe der Zeit.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und diese Sumpffelder, die sind wirklich so, was die körperliche Anstrengung angeht, wirklich sehr anspruchsvoll, weil das eben so ein typischer Regenwald, der ist eigentlich relativ offen, fast wie ein deutscher Wald. Also da kann man einfach zwischen den Bäumen durchgehen. Das ist alles gar nicht so dschungelmäßig, wie man sich das vorstellt. Aber diese Sumpffelder, die sind ein einziger Dschungel. Also das ist ein einziges Chaos. Da wachsen extrem viele Schlingpflanzen, Pflanzen, die Dornen ausbilden und Stacheln. Und ja, da gibt es natürlich auch Schlangen, sehr, sehr giftige Schlangen teilweise. Und vor allem gibt es dort keine Wege. Das heißt, man ist mit der Machete unterwegs, um sich da irgendwie einen Weg reinzubahnen. Man hat entweder diese großen sperrigen Antennen von den Telemetriegeräten dabei, hat natürlich hinten seine Rucksäcke mit der ganzen Ausstattung. Und dann haben wir zusätzlich, um mehr Fledermäuse zu fangen, auch noch sogenannte Hafenfallen gehabt. Das sind Fallen, die speziell entwickelt worden sind, um Fledermäuse zu fangen. Die sehen aus wie eine Harfe, da sind lauter Angelschnüre von oben nach unten gespannt. Wenn die Fledermäuse praktisch auf ihren Korridoren fliegen, dann fliegen die in diese Falle rein, gleiten dann an den Fäden nach unten und bleiben unten in einem Beutel liegen, dann kann man die rausnehmen. Aber diese Hafenfallen sind unglaublich schwer auch. Also eine wiegt so, ich würde mal so 10 bis 12 Kilo schätzen, aber da hast du dann 2-3 Stück unterm Arm geklemmt und trägst die in diesen Sumpf rein. Und Sumpf ist wirklich Sumpf, also stehst bis zu den Knien im Wasser.
Wir reden von einer Lufttemperatur von, 30 Grad. Und
um die 30 Grad und
100%. Ja, das ist schweißtreibend. Und dann Wasser von unten und man steht im Wasser.
Ja genau. Aber also mein Bäuchlein hat es immer sehr gut getan. Ich habe da immer gleich sehr, sehr viel abgenommen.
Okay, und bist also wettergegerbt und voll durchtrainiert dann wieder zurückgekommen, so ungefähr.
Ja, genau. Nach einem Jahr wird es dann wieder Zeit, mal schnell wieder dahin zu fliegen.
Ja, ihr habt ja gemeinsam mehrere solcher Expeditionen, will ich mal sagen, gemacht. Kurze Frage nach Finanzierung. Ich habe was von Stipendien gelesen. Wie habt ihr denn die Reisekosten da dann auch noch, also außer den euren persönlichen Kosten, wie habt ihr die Reisekosten finanziert?
Ja, also so die ganze Finanzierung war insgesamt eine Herausforderung während meiner Doktorarbeit, muss ich sagen. Es war so, dass wir für das eigentliche Projekt dann, also wir hatten zuerst war es ein Praktikum eben nur, das ging, weiß ich nicht mehr, vielleicht so 6 Wochen oder so. Da haben wir diese Entdeckung gemacht, dass die Fledermäuse und die Kannenpflanzen voneinander profitieren und auf dieser Entdeckung aufbauend haben wir dann einen DFG-Antrag geschrieben.
Was ist die DFG?
Die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, so einer der wichtigsten oder wahrscheinlich der wichtigste Geldgeber für wissenschaftliche Studien in Deutschland.
Und habt damit also Projektmittel, Reisemittel und auch eure eigenen Gehälter eingeworben?
Das war eigentlich der Plan, dass wir 2 Promotionsstellen damit reinschreiben. Hm. Aber die DFG hat dann gleich im Vorfeld gesagt, sie werden nur eine Promotionsstelle finanzieren. Also haben wir eine wieder rausgestrichen. Und der DFG-Antrag ist glücklicherweise bewilligt worden. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit mehr mittlerweile. Und die Promotionsstelle, also die finanzierte wissenschaftliche Stelle, die da mit drin gestanden hat, hat dann meine Frau bekommen. Und bei mir war es so, dass ich mich immer, wenn ich in Brunei oder Malaysia war, habe ich mich über ein DAAD-Stipendium finanziert.
Also den Deutschen Akademischen Austauschdienst. Genau. Ja.
Ja, aber wenn ich in Deutschland war, musste ich dann immer irgendwie nach einer anderen Finanzierung mich umschauen. Und das war dann meistens über Haushaltsstellen, für die ich dann aber eben auch entsprechend Dienstleistungen erbringen musste. Also zum Beispiel die Veranstaltungen geben.
Ah ja, ja. Ja, kein einfacher Weg. Und die Finanzen da auf die Beine zu stellen und dann eben auch noch die Stellen. Wir reden ja da auch immer von kurzfristigen Stellen, keine Dauerstellen. Aber die Begeisterung für die Fragestellung hat euch beide dann vorangetrieben.
Ja, ja. Absolut, genau.
Ja. Jetzt habe ich hier auf dem Zettel noch Costa Rica und Panama. Was waren da die Fragestellungen?
Ja, das war eigentlich schon nach Abschluss der Promotion dann. In Costa Rica, das war eigentlich vor allem ein Projekt von meiner Frau. Ich habe da Elternzeit genommen, habe aber so ein bisschen mit unterstützt. Da ging es um die Frage, also wir hatten die Beobachtung gemacht, dass die Fledermäuse, die in den Kannenpflanzen schlafen, dass die relativ zielstrebig zu so einer Kanne hinfliegen. Und dementsprechend haben wir irgendwie vermutet, dass die ein relativ gutes Ortsgedächtnis haben müssen, weil die vorher schon wissen müssen, wo demnächst so eine Kanne sich öffnen wird, die dann bewohnbar ist.
Ah ja.
Und jetzt ist in Costa Rica so, da gibt es eine andere Fledermausart, und die schläft dort ja in gedrehten Blättern von Pflanzen, die sich entwickeln. Viele Bananenpflanzen, Ingwerpflanzen und vor allem in Costa Rica, vor allem die Helikonien. Wenn die neue Blätter entwickeln, dann sind die am Anfang so spiralförmig, trichterförmig gedreht. Und in diesen Trichtern schläft diese Fledermausart in Costa Rica. Und die besondere Herausforderung da ist, dass diese gedrehten Blätter sich sehr, sehr schnell öffnen. Manchmal in weniger als 2 Tagen. Das heißt, die Fledermäuse müssen eigentlich jeden Tag das Quartier wechseln und müssen dann aber schon immer im Vorfeld ja wissen, wo ist so ein neues gedrehtes Blatt, was jetzt genau für einen Tag bewohnbar ist.
Ah ja.
Also müssten die eigentlich noch ein besseres Ortsgedächtnis haben. Und das war die Fragestellung hinter diesem Projekt.
Ja. Jetzt will ich mal da gerade nachhaken, weil du eben Elternzeit ansprachst. Also in die Promotionsphase fällt auch euer Nachwuchs.
Genau. Genau. Ja, Nachwuchs wollten wir immer. Wir haben aber dann tatsächlich gewartet, bis die Feldarbeit vorbei ist.
Okay.
Weil uns das zu anstrengend gewesen wäre, da mit Baby dann nach Brunei zu fliegen. Und dann hättest du ja auch die Kinderbetreuung irgendwie klären müssen dort.
Natürlich, ja.
Also haben wir zumindest für die Promotion gewartet, bis da die Feldarbeit vorbei ist. Und das Costa Rica-Projekt, da war unsere Tochter Sophia, war dann 9 Monate alt und da haben wir gewagt, jetzt wieder mal auch so einen Tropenaufenthalt
zu machen. Okay, spannend. Und das hat das Kind gut mitgemacht?
Das hat das Kind sehr, sehr gut mitgemacht. Das war so, dass meine Frau ist morgens raus in den Wald und hat nach diesen Fledermäusen dort gesucht und ich bin mit Sophia zu Hause geblieben. Habe mich vormittags um sie gekümmert, dann gab es ein gemeinsames Mittagessen und nachmittags hat sie dann ihren Mittagsschlaf gehalten. Und das war bei mir gerade so die Endphase von der Promotion. Ich habe dann dort meine Dissertation fertig geschrieben.
Wunderbar.
Und wenn Sophia dann aufgewacht ist, so am späteren Nachmittag, dann habe ich die mir vorne ins Tragetuch geschnallt und bin in den Wald nachgegangen und habe dann den anderen geholfen mit Fledermäuse zu suchen. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, muss ich sagen.
Das war eine tolle Erfahrung, aber wir hören so ein bisschen raus, dass hinter so einer Promotion also auch ein sehr, sehr großer persönlicher Einsatz auf jeden Fall steckt und man muss viele, viele Dinge übereinander bringen. Wir haben jetzt von der Feldarbeit gehört. Jetzt hast du schon kurz beschrieben, du hast dann deine Dissertation zusammengeschrieben. Du hast letztendlich das hier richtig recherchiert habe und in Erinnerung habe, 2017 hier promoviert. Es gehört zu biologischen Arbeiten ja nicht nur immer der Fun-Part, in diesem Fall also die Feldarbeit dazu, sondern sehr viel an Datenanalyse und dann natürlich auch das wissenschaftliche Publizieren, also das Veröffentlichen in wissenschaftlichen Fachaufsätzen, die dann ja die Basis für eine Promotion ist. Hast du kumulativ promoviert?
Ja. Mhm. Kumulativ, ja.
Kumulativ bedeutet also, Michael hat eine bestimmte Anzahl an Fachaufsätzen veröffentlicht, die dann also als Basis für die Promotion dann dienten. Wie hast du das empfunden? Also wir haben rausgehört, Feldarbeit, das ist so dein Ding, das macht viel Spaß, auch wenn es einen starken Einsatz bedingt. Wie ist es mit so Dingen wie Daten analysieren, Dinge interpretieren, Dinge diskutieren? Das ist ja eine ganz andere Schiene von Fähigkeiten, die man als Biologe da auch beherrschen muss.
Ja, ich meine, jeder hat da natürlich so ein bisschen sein Steckenpferd. Die Feldarbeit hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und was mir auch unglaublich viel Spaß gemacht hat, war dann mit den fertig ausgewerteten Daten, die zu interpretieren und dann die Publikation daraus zu schreiben. Also auch dieser Schreibprozess hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch, was bei vielen Leuten, was die mir immer erzählen, ist, dass sie beim Publizieren, da ist es in Ordnung, so den ersten Entwurf zu schreiben, aber danach ist der sozusagen dann ja da und dann haben sie eigentlich keine Lust mehr, darüber zu arbeiten. Das war bei mir jetzt gar nicht der Fall. Also ich mache das auch gerne, dass ich dann immer wieder mir so einen Text hernehme, wenn ich da mal ein paar Tage Abstand habe und da neu überarbeite und gucke, wo sollte man noch was besser beschreiben zum Beispiel. Das waren alles die Sachen, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben. Was ich persönlich nie gerne gemacht habe, ist die Datenanalyse, muss ich zugeben. Also das war nie mit der ganzen Statistik
nicht zu befassen. Statistische Analysen, ja.
Das war alles so ein notwendiges Übel, was man halt gemacht hat. Aber es war jetzt nichts, was mich total begeistert hat.
Ja,
daran, das muss ich schon sagen.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Natürlich hatte ich auch, wie alle Biologen, diese Vorlesung Mathematik für Biologen irgendwann mal. Ich habe das große Privileg, dass ich sehr viel morphologisch mit Strukturen, also mit Bildmaterial arbeiten kann. Das ist sozusagen unsere Währung und vielleicht mal irgendwie eine Standardabweichung berechnen muss, aber glücklicherweise, so sage ich, weil ich bin da auch sehr wenig begabt in Richtung Statistik, das sage ich hier ganz offen. Gut, da habe ich also hier einen Partner in Gedanken.
Ja, schön, das auch von jemandem mit dir zu hören.
Ja, naja, man kann nicht auf allen Feldern seine Stärken haben, aber wir wollen das jetzt hier nicht irgendwie vom Tisch wischen. Natürlich in ökologischen Arbeitsfeldern ist die Statistik da ein ganz entscheidendes Werkzeug, ne?
Es ist ganz, ganz entscheidend, das muss man wirklich sagen. Und es ist auch wirklich ratsam, sich da extrem damit zu befassen, weil es einem einfach auch ganz andere Möglichkeiten nochmal bietet. Also wir hatten es auch immer mit sehr, sehr kleinen Stichprobengrößen, gerade bei den Fledermäusen zu tun. Das sind halt solitär lebende Fledermäuse. Und in einem Untersuchungsgebiet hast du vielleicht eine Population von, wenn es hochkommt, 50, 60 Tieren. Und davon findest du ja nur einen Bruchteil. Also hast du dann, wenn du Experimente machst, mit einer Stichprobengröße von vielleicht 20 Stück zu tun. Und das stellt einen dann auch vor statistische Herausforderungen.
Ja, ja.
Und bevor du mit der Arbeit beginnst, also eigentlich sollte man ja die Statistik vorher planen, aber bevor du mit der Arbeit beginnst, weißt du das noch gar nicht. Also du weißt ja noch gar nicht, dass du mit so niedrigen Stichzahlen zu tun haben
wirst. Es sind ja in dem Sinne keine Laborexperimente, genau, die man bis ins Letzte durchplanen kann. Nicht?
Genau.
Ja, ja.
Genau. Und da finde ich schon, also wenn ich da statistisch mehr gewusst hätte, hätte ich das sicherlich noch mal ganz anders rangehen können.
Ja, gut. Wir sehen aber so, der Job des Biologen ist da, hat halt sehr viel unterschiedliche Ansprüche gewissermaßen. Es geht um die Feldarbeit, die ganze Logistik, die dahinter steckt. Es geht dann nachher um Dinge wie statistische Auswertungen. Und man produziert ja nicht für die Schublade, sondern es geht um die Veröffentlichung. Das ganze Fachsprach ist ja Englisch, natürlich. Die Fachaufsätze sind auf Englisch. Also es ist ein sehr breites Anforderungsprofil gewissermaßen, bis man zu so einer Promotion dann eben kommt, was man bedienen muss.
Das war sehr, sehr vielschichtig. Was auch sehr anstrengend, was viel Spaß gemacht hat, aber eben auch sehr anstrengend war, dass wir immer viele Studierende mit dabei hatten, die dann zum Beispiel die Bachelor- und Masterarbeiten bei uns gemacht haben oder einfach nur ein Praktikum. Aber damit verbunden war natürlich auch, dass wir alle auf einem Haufen gelebt haben, uns da eben Tag und Nacht gesehen haben und eben nicht nur zusammen im Feld gearbeitet haben, sondern da kommen dann auch solche Sachen wie Wäsche waschen, kochen, Geschirr spülen und so. Und dann, das stellt einen manchmal schon auch vor Herausforderungen, wenn dann Leute dabei sind, die sich dem Ganzen permanent entziehen. Und man ist dann natürlich auch oft übermüdet, man ist körperlich total ausgelaugt und das führt dann auch zu Spannungen. Und man lernt da aber auch viel über sich selbst. Man lernt auch besser solche Ärgernisse, die sich sonst oft irgendwie anstauen, dass man die zum Beispiel frühzeitig anspricht. Also man bekommt Kompetenzen nochmal auf einem ganz anderen Level auch, was jetzt gar nichts mit der biologischen Arbeit an sich zu tun hat. Aber man lernt da schon auch sehr viel auf anderer Ebene dazu.
Die vielleicht ein im Labor arbeitender Biologe nicht in dieser Intensität dann hat. Ja. Der, also ich sag mal jetzt morgens um 9 Uhr ins Labor geht, dann seine Versuche macht und um 17 Uhr dann wieder den Kollegen Tschüss sagt. Ja. Denn diese Expedition, das waren ja jedes Mal auch mehrere Wochen, nicht? Wo ihr da aufeinander gesessen habt.
Das war meistens ein halbes bis dreiviertel Jahr.
Halbes bis dreiviertel Jahr. Gut, das ist sehr intensiv. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass da so manche Konflikte vielleicht dann auch hochkommen. Ja. Vielleicht hatten sich von den Studierenden, die da mitgekommen sind, sind die da auch gelegentlich mal mit falschen Vorstellungen reingegangen,
ja, in so eine Feldarbeit? Ja, natürlich. Also wir haben schon immer versucht, vorher ein sehr, sehr striktes Aufklärungsgespräch mit denen zu führen, haben denen auch Bilder gezeigt, wie wir im Sumpf zum Beispiel stehen. Aber natürlich, solange du das nicht am eigenen Leib erfahren hast, kannst du dir das trotzdem schwer vorstellen. Und da gab es das schon auch, dass Leute einfach mit komplett anderen Erwartungen daran gegangen sind. Es gab es auch, dass in einem Fall hatten wir das mal, dass jemand das Praktikum vorzeitig abgebrochen hat. Das ist auch so, das muss man aber auch eigentlich ja ehren, dass jemand selbst für sich die Konsequenz zieht und sagt, okay, das ist nicht das Richtige für mich und dann einen Schlussstrich zieht.
Ja. Michael, wir gehen einen Schritt weiter. 2019 hat sich für dich hier in Greifswald eine wirklich tolle berufliche Chance ergeben. Du hast die Leitung der Graduiertenakademie angetreten, die ja im weitesten Sinne Promovierende unterstützt, Postdoktoranden unterstützt. Und wir wollen den Rest des Podcasts vielleicht damit verbringen, dass du uns aus diesem Tätigkeitsfeld was sagst und vielleicht zunächst mal so die Mission der Graduiertenakademie uns nahebringst.
Ja, also die Graduiertenakademie ist eine zentrale Serviceeinrichtung der Universität Greifswald, gibt es auch an vielen anderen Universitäten und Hochschulen. Und ja, die Mission sozusagen ist es, WissenschaftlerInnen auf ihrem weiteren Karriereweg zu unterstützen und bei dem, was sie gerade machen, zu unterstützen. So Zielpraktikum ist, wie du es gerade schon sagtest, sind vor allem Promovierende und Postdocs, aber es können auch Leute mit einer festen Anstellung sein oder die jetzt eben sich nicht gerade auf einer Qualifizierungsposition befinden. Und was wir anbieten, sind ja viele verschiedene Angebote. Das sind zum einen Workshops, die sich mit der weiteren Karriereplanung beschäftigen, die sich mit dem Selbstverständnis als Wissenschaftler oder Forschende auseinandersetzen, die ganz konkrete Kompetenzen vermitteln, wie Statistik oder wissenschaftliches Schreiben. Also auf sehr, sehr unterschiedlichen Ebenen agieren wir da, um unsere Teilnehmenden voranzubringen. Es gibt Coaching-Angebote bei uns. Ich mache sehr viele Beratungsgespräche, auch wenn es beispielsweise zu Problemen in der Betreuung kommt. Ich unterstütze aber auch andere WissenschaftlerInnen, die beispielsweise DFG-Anträge schreiben, in denen dann irgendetwas dazu erwähnt werden muss, wie die zukünftige Betreuung aussehen soll. Da gebe ich dann Input mit dazu. Ja, das sind so die hauptsächlichen Dinge, die Graduiertenakademie macht. Also sehr, sehr viel konzeptionelle Arbeit auch, um letztlich beispielsweise die Promotion für die Promovierenden zu erleichtern.
Ja, also generell eine Unterstützung in diesem Prozess, den du ja selber durchlaufen hast, deine Frau auch, so dass du da also hands-on oder Erfahrungen sozusagen aus erster Quelle auch weitergeben kannst. Wie muss ich mir deinen täglichen Arbeitsablauf vorstellen? Ich nehme mal an, du wirst sehr, sehr viele Gespräche unterschiedlicher Art führen.
Genau, also so den typischen Tag gibt es eigentlich nicht. Es sind tatsächlich sehr, sehr viele Gespräche. Es sind unglaublich viele Videokonferenzen, weil ich auch in sehr vielen verschiedenen Gremien an der Universität tätig bin.
Zum Beispiel
bin ich bei der Vergabe der Landesgraduiertenförderung für die vergibt Promotionsfinanzierung. Da bin ich beratend mit dabei. Ich habe unterschiedliche Sure-Fixes mit den Prorektorinnen. Ich leite auch die Hochschuldidaktik. Da gibt es einen eigenen Beirat Hochschuldidaktik und ich bin bei der Sitzung der Studiendekaninnen dabei. Und es gibt einen Koordinierungskreis Nachwuchsförderung, in dem sich alle AkteurInnen an der Universität Greifswald treffen, die strukturierte Promotionsprogramme anbieten. Das leite ich dann auch, diesen Koordinierungskreis. Also es sind viele verschiedene Dinge.
Ja, quer durch das, was ja an der Universität an Wissenschaftsförderung gewissermaßen angeboten genau. wird. Ja. Das hört sich sehr, sehr spannend an und auch sehr, sehr vielfältig in den verschiedenen Anforderungen.
Das ist es auch. Es ist wirklich eine sehr, sehr vielfältige, sehr, sehr abwechslungsreiche Arbeit. Es macht unglaublich viel Spaß. Ist natürlich auch viel Arbeit. Das muss man natürlich auch sagen. Also manchmal wird man von E-Mails erschlagen.
Ja.
Das gehört sich aber mittlerweile in der heutigen Zeit in fast jedem Beruf mit dazu. Das ist einfach so. Aber insgesamt ist es halt wirklich, weil man halt irgendwie auch dieses konzeptionelle Arbeiten, man merkt irgendwie selbst, wie man was bewegt an der Universität, wie man Sachen voranbringt und das ist unglaublich erfüllend, finde ich.
Ja. Gut. Michael, ich habe zum Abschluss unseres Podcasts noch eine Frage, die ist jetzt ganz global. Und zwar geht es um folgende Frage. Wir haben ja hier unter unseren Zuhörenden, ja, möglicherweise Studieninteressierte für die Biologie, möglicherweise Studierende der Biologie in den Einsteigersemestern, möglicherweise Fortgeschrittene. Du bist jetzt ein Biologe, der in dem Karriereweg schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Gibt es Dinge, die du, sag mal, so dem Nachwuchs auf den Weg geben willst in der Biologie? Was sind Fertigkeiten, was sind Skills, die dich da weitergebracht haben, die du als sehr, sehr wichtig empfindest für den Weg eines Biologen?
Die Frage ist ja eigentlich, was ist der Biologe, was ist die Biologin? Weil das Arbeitsumfeld ja doch ein sehr, sehr großes ist. Und den Rat, den ich eigentlich geben will, den ich nämlich auch immer bei unseren Promovierenden gebe und den ich, Klammer auf, selbst nie eingeschlagen habe, Klammer zu, ist, dass man sich frühzeitig Gedanken macht, wohin es gehen soll. Man sieht bei mir, dass man es nie so genau weiß und dass es in unterschiedliche Richtungen gehen kann, aber natürlich, je geplanter sozusagen ein Weg ist, umso besser lässt es sich dann später auch umsetzen. Und das heißt nicht, dass es diesen einen einzigen Weg geben muss, sondern man sollte sich schon auch über gewisse Alternativen informieren, aber für das, was für einen selbst in Betracht kommt, sollte man dann frühzeitig auch beginnen, sich dafür Wissen und Kompetenzen anzueignen. Also als Biologe kann ich sozusagen den Weg wählen, ich möchte Wissenschaftler werden und dann ist eben so der typische Weg, dass ich die Promotion danach beginne und dann optimalerweise eine Postdoc-Phase habe und dann Professor werde. Ja.
Wenn ich in den akademischen Bereich gehe.
Wenn ich in den akademischen Bereich gehe und dann eben auch sehr viel Glück letztlich mit habe, damit sich das so durchziehen lässt. Aber ich kann natürlich auch in eine ganz andere Richtung gehen. Ich kann in Richtung Umweltbildung gehen oder ich gehe in Richtung Planungsbüro und eher so eine beratende Tätigkeit. Und je nachdem, welchen von diesen Wegen ich einschlagen will, ist es natürlich dann einfach gut, wenn ich mich rechtzeitig mit pädagogischen Fragen, wenn ich Umweltpädagogik machen möchte, auseinandersetze. Ja. Oder wenn ich mich auch mit Fragen der BWL beispielsweise auseinandersetzt, wenn ich in ein Planungsbüro gehe. Also es sind einfach unterschiedliche Kompetenzen, die für die unterschiedlichen Bereiche gebraucht werden und ich finde, da ist es gut, wenn man sich einfach frühzeitig einen Kopf drum macht und da dann auch in diese Richtung hin ein bisschen arbeitet. Und ansonsten, mein ganz aktueller Rat ist, also ich hoffe, dass alle gut durch die Corona-Zeit kommen und dass wir schnell wieder in einen besseren, verstärkten Präsenzbetrieb kommen, weil ich einfach, also ich finde digitale Lehre, finde ich, was unglaublich wichtig ist und auch eine unglaubliche Bereicherung von unserer Lehre, aber das studentische Miteinander, dass man dann abends auch mal eins trinken geht und auch mal das Studium sein lässt, das sind auch wichtige Sachen, die Teil des Studiums sind. Und diese Zeit gilt es auch zu genießen.
Michael, das war ein ganz famoses Schlusswort. Schönen Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier warst. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie auch dabei waren bei dieser Folge. Und ja, wir hoffen, Sie sind dann auch wieder dabei bei der nächsten Folge, die wir dann hoffentlich in einigen Wochen aufzeichnen. Bis dahin, alles Gute.